Was muss ich bei Beichte und Buße tun, fragen wir in der heutigen Sendung. Und da fragen wir natürlich nach denjenigen, derjenige, diejenige, die umkehrt beichtet, Buße tut, das Bußsakrament empfängt. Dies ist eine Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Und mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Ja, dass wir das alles mit unserer Erlösung nicht nur nicht verdient haben, sondern uns das auch schon mal gleich gar nicht verdienen können. Das ist mittlerweile Standardwissen unter Christen. Gott hat uns aus dem erbsündigen Schlamassel gezogen, am Kreuz, in den Sakramenten der Taufe und Buße. Tja, und da meint nun die Kirche, na, so ganz tatenlos bleiben wir da auch nicht. Ein bisschen was müssen wir schon beitragen. Und was das ist, darüber Bescheid zu wissen, ist, kann man ruhig mit dieser Strenge sagen, heilsnotwendig ist das für mich, für dich, für jeden. Was muss ich bei Buße, bei Beichte tun? Es geht, wie das auf Katechismusdeutsch heißt, um die sogenannten Akte des Pönitenten. Die da wären die Reue, also die innere Umkehr, das Bekenntnis, was wir eben als Beichte im engeren Sinn kennen, und die Genugtuung, das Bußwerk. Wozu, weshalb, warum, wie am besten, das fragen wir einen, der es wissen muss, in seinem Fall eine perfekte Kombination akademischer Theologe und Seelsorger. Der muss es wissen, Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg. Dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Dittrich.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer, wir könnten jetzt noch einmal grundlegend einsteigen, Bußsakrament etc. Trotzdem, wir wollen uns auf diese Akte des Pönitenten, wie das im Katechismus heißt, mal konzentrieren und da direkt einsteigen. Die Reue. Was ist das, was versteht die Kirche konkret darunter, wenn sie sagt, das ist der erste Akt dabei, die Reue?
Ja, die Kirche geht von einem individuellen denkenden Menschen aus, der eben fähig ist, über sein Verhalten nachzudenken, zu reflektieren. Der Mensch ist erhoben über das Tier, das nicht reflexiv über sich selbst nachdenken kann, das er wesentlich in einer Instinkt- und Triebwelt zu Hause ist. Der Mensch aber als geistbegabtes Wesen, als Abbild Gottes, hat Geistbegabung, hat Vernunft, Verstand, hat Sprache, kann denken und kann auch sich selbst als Ich, als Person wahrnehmen. Ja, und entsprechend entwickelt sich von daher alles, was das christliche Menschenbild ausmacht, dass der Mensch verantwortlich ist, auch für sein Tun, weil er Entscheidungen treffen kann, weil er eben nicht nur Trieb und Instinkt gesteuert ist. Das gibt es zwar bei uns auch, aber wir sind darüber doch letztlich erhaben, können darüber nachdenken, können uns auch emanzipieren von manchen Trieben und Instinkten. Ja, und deswegen, die Reue setzt die Schuldfähigkeit bzw. Verantwortlichkeit des Menschen voraus, setzt den vernünftigen Menschen voraus, der also einsichtsfähig ist. Deswegen ist auch die Beichte sinnvoll und gefordert und verlangt, einem Menschen ab dem unterscheidungsfähigen Alter, wo eben das Kind dann schon erkennen kann, das wäre jetzt das gute Handeln und das ist das Verkehrte, das Böse. Und wo das Kind also schon auch aufgrund seiner Unterscheidungsfähigkeit Entscheidungen treffen muss und kann. Ja, all das ist vorausgesetzt, die Vernunft, aber natürlich auch das Herz, die Möglichkeit des Menschen, die Fähigkeit eben zu empfinden, emotional zu sein, Mitleid zu spüren, empathisch zu sein, sich hineinzufühlen, hineinzudenken. Man kann das auch nicht messerscharf trennen, Vernunft und Herz, aber es gibt sicherlich eine Verbindung und beides macht den Menschen aus. Die Fähigkeit zum Fühlen, und zwar jetzt nicht nur dieses Sensorische über die Nervenzellen, sondern auch dieses vom Herzen her, das letztlich auch befähigt zur Liebe, Liebe wahrzunehmen und auch wieder zu lieben. Alles das ist Voraussetzung dafür, dass man so etwas wie Reue empfinden kann, dass Reue überhaupt möglich ist. Die Reue braucht das Denken und das Fühlen. Sie muss über ihre Taten, also der Mensch, der über sich nachdenkt, der muss seine Taten betrachten und muss sie einordnen. Dazu braucht es das Gewissen. Dazu braucht es die Kenntnis auch von Gut und Böse. Das Gewissen ist hierbei eine Hilfe, ein von Gott gegebener Kompass. Aber es braucht eben auch eine Bildung von Herz und Verstand, was rechtes Handeln ist. Wir haben das eben nicht einfach alles instinktiv in uns, dass wir sofort wissen, Gut und Böse, sondern das Gute und das Böse ergibt sich im Hinblick auf Gott, der Quelle alles Guten, der Liebe schlechthin. Ja, und der Mensch ist fähig zu erkennen, ob er gut oder böse gehandelt ist, nicht aus eigener Macht, sondern weil Gott ihm das offenbart. Und im Glauben, in der Offenbarung des Evangeliums und in der Gemeinschaft der Kirche wird das Gewissen, wird die Fähigkeit, sein Verhalten zu betrachten und zu bewerten, gestärkt und ja zur Fülle gebracht. Und wenn das alles geschieht, dann können wir erkennen, ob unser Handeln gut oder böse war. Und dann sind wir auch, wenn wir das erkennen, ich habe falsch gehandelt, absichtlich falsch gehandelt, ich habe mich selbst getäuscht oder ich war träge oder wie auch immer dann die Verfehlung aussieht, dann spüren wir dieses Ungenügen. Wir erkennen die Falschheit unseres Verhaltens und das ist dann Reue. Reue, die uns aber nicht einfach so zufliegt. Es gibt eine gewisse Grundreue, die vom Gewissen herkommt. Aber das Gewissen kann man auch relativ tief vergraben oder abstumpfen, sodass es kaum noch sich Gehör verschaffen kann. Die Reue setzt auch voraus, dass wir dem Raum geben, der Selbstbetrachtung, der Bewertung unserer Taten.
Also so viel kann man, Pfarrer Dittrich, jetzt schon sagen. Auch hier gilt ein altes Prinzip des geistlichen Lebens. Wie Sie gesagt haben, das fliegt einem nicht einfach so zu, sondern das muss durchaus in einer gewissen Hinsicht geübt werden.
Ja, also das ist eine lebenslange Schule eigentlich, dass man aufmerksam ist oder achtsam, wie es heute so schön heißt, und zwar auf das, was um mich herum geschieht, auf meine Mitmenschen, aber eben auch auf mich selbst. Und die Versuchung ist natürlich, dass man schön über die Oberfläche gleitet und solange man immer irgendwie weiterkommt, alles links liegen lässt und nicht weiter drüber nachdenkt. Aber das geht in der Regel nicht sehr lange gut, weil dann die gemachten Fehler oder auch das schlechte oder sündhafte Verhalten sich auswächst und dann das Leben durcheinander wirft und einen auch dann wirklich mehr und mehr trennt von Gott. Deswegen gelingt das eben nicht, dass man schön an der Oberfläche bleibt und dann irgendwie halt so durchs Leben gondelt. Deswegen ist es notwendig, dass eigentlich jeder Mensch ja sich sein Gewissen erforscht. Das ist also ein wesentliches Motiv im Hinblick auf die Erweckung von Reue, dass ich mein Gewissen erforsche, mein Verhalten prüfe. Ich meine, der absolute Grundsatz ist natürlich, dass ich gut sein möchte. Das ist natürlich die Grundentscheidung, dass ich Gott entsprechen möchte, seiner Liebe, seiner Ordnung, seiner Wahrheit, dass ich die erkennen möchte und entsprechend leben möchte. Wenn ich dazu Nein sage, dann verunmöglicht sich auch die Reue. Aber wenn ich das, wozu Gott mich eigentlich geschaffen hat, nämlich als sein Abbild und in entsprechend zu ihm, zu seiner Liebe, zu seiner Wahrheit leben möchte und dann entdecke, welche Defizite da sind, mein Ungenügen, mein Fehlverhalten. Und dann kommt die gute Reue, das gibt, also man spricht auch von zwei Arten Reue. Dann kommt diese Reue aus der Liebe heraus, dass man einfach in der Liebe entdeckt, Gott gibt mir so viel und ich nehme vieles gar nicht an oder mache nichts daraus oder verweigere mich, bin blockiert, will nur das eigene, will meinen Willen nicht in Einklang bringen mit dem Willen Gottes. Also das ist diese Reue aus der Liebe heraus, das ist also die edelste Form. Es gibt auch eine andere Form, eben die Reue aus der Angst heraus, die anfanghaft auch hilfreich ist. Allerdings sollte sie nicht das Endstadium darstellen, dass man einfach aus der Erkenntnis heraus, Gott ist der Schöpfer und der Herr des Lebens und ich muss ihm Rechenschaft ablegen und ich bin eben nicht Herr meiner selbst, auch wenn das zu allen Zeiten immer wieder letztlich gesagt wird und auch vom Teufel her den Menschen suggeriert wird, dass letztlich der Mensch sich selbst gesetzt ist und selbst über seinem Leben steht. Wenn ich erkannt habe, dass ich eben Gott Rechenschaft ablegen muss, also nur als Erkenntnis, noch ohne die Liebe, dann ist das schon ein Anfang und eine Reue, die aus einer gewissen Furcht hervorgeht. Also ich muss nach Gottes Ordnung leben, damit ich nicht seiner Strafe verfalle. Erkennt das die Kirche grundsätzlich an als Reue, nicht als hohe Form, nicht als letztlich ausreichende Form, aber anfanghaft doch als eine genügende Form, um auch eine Lossprechung zu erhalten, als ein Schritt auf dem Weg der Gnade, der dann hinführen soll natürlich zu einem Leben aus der Liebe heraus, aus der Erwiderung der Liebe Gottes, die dann zu dieser höheren und edleren Form der Reue führt.
In dieser Sendung sprechen wir über die, wie das im Katechismus heißt, Akte des Pönitenten, also das, was ich bei der Umkehr, bei der Beichte und dann beim Empfang des Sakramentes der Buße tun muss. Da kennt die Kirche so drei Etappen, nämlich die Reue, dann das Bekenntnis, also was wir im engeren Sinn Beichte nennen, und dann gibt es auch noch ein Bußwerk. Gerade sind wir bei der Reue. Pfarrer Dittrich, merkt man auch wieder, die Kirche kennt uns doch sehr gut. Also sie weiß sehr wohl, es gibt so eine vollkommene Reue, eine Reue aus Liebe zu Gott. Und dann gibt es eben auch eine, die ist nicht ganz so vollkommen, nämlich die einfach schlicht aus Furcht, die sogenannte Furchtreue. Aber auch die ist letztlich eine hinreichende Voraussetzung dafür, dass man umkehrt und dann schließlich auch das Bußsakrament empfängt. Ein Stichwort ist bei Ihnen jetzt schon gefallen, nämlich das Erforschen des eigenen Gewissens. Die Gewissenserforschung ist ein feststehender Begriff in der katholischen Kirche. Was ist das?
Ja, das Gewissen ist ein sehr hoher Wert, eine Gabe Gottes an jeden Menschen als Geschöpf, aber nicht so im Sinne von einer fertigen Sache, die im Menschen liegt, sondern es ist so eher, wie gesagt, ein Kompass, also ein Bezugspunkt, ein von der Schöpfung her gegebener Bezugspunkt des Menschen zu Gott, der jeden Menschen, auch unabhängig jetzt von Glaube und Konfession, qua Geburt befähigt, die Wahrheit und das Gute zu erkennen und auch einen gewissen Antrieb, danach leben zu wollen. Wir haben ja das hohe Gut der Gewissensentscheidung. Das ist also das Innerste des Menschen, quasi wo er wirklich vor Gott und der Wahrheit ist und da seine Entscheidung treffen muss. Es wird zwar heute manchmal etwas falsch angebracht, also es gibt gewisse Dinge, da gibt es keine Gewissensentscheidung, sondern das ist objektiv Gottes Schöpfungsordnung und da kann ich nicht mein subjektives Gewissen dagegen stellen. Ich kann das zwar meinen, aber sachlich geht das nicht. Es gibt aber natürlich viele Dinge, wo der einzelne Mensch seine subjektiven Entscheidungen treffen muss, also wo eben Spielraum ist für individuelle Entscheidungen. Also es gibt einen objektiven und einen subjektiven Bereich, auch im Bereich der Schuld und des Versagens, der Moral. Da gibt es gewisse Dinge, die sind eben gesetzt als objektive Ordnung. Und wenn ich diese Ordnung kenne und erkannt habe, dann muss ich ihr auch entsprechen. Aber es gibt eben auch Dinge, da ist es eine Frage der Abwägung. Was ist da jetzt richtiges Handeln? Da gibt es manchmal viele Gründe und Motive und Motivationen. Das sind dann auch teilweise sehr private Dinge, wo eigentlich ein Außenstehender nicht reinguckt. Ja, wo man vielleicht sich selbst erstmal klar darüber werden muss, was hat mich da eigentlich geritten? Was ist da mein Antrieb? Also sich selbst zu erkennen, die eigenen Antriebe und Absichten, Intentionen, all das zu erforschen und zu erkennen, das ist eben letztlich nur mir persönlich möglich im Rahmen der objektiven Sittenordnung und der Gebote Gottes. Aber wie gesagt, das sind nur gewisse Leitplanken und gewisse Pfosten, die da stehen. Aber da ist viel Raum dazwischen, wo ich mich als Subjekt, als Person bewegen und auch entscheiden muss. Und wie ich mich entscheide und warum ich was mache, das weiß nur Gott und ich letztlich. Der äußere Anschein kann manchmal völlig trügen. Also es kann jemand ein vermeintlich super guter Mensch sein, der also Unsummen spendet und in der Suppenküche hilft und. Aber wenn seine inneren Antriebe falsch sind, wenn das nur eine Art altruistischer Ruhmsucht ist und eben nicht auf die Liebe Gottes und die Liebe zum Mitmenschen zielt, ja, dann kann es also auch wertlos sein oder sogar böse sein. Das weiß aber nur Gott und der einzelne Mensch. Das ist also dieser Bereich des Inneren, des Gewissens, ja, ein innerer Bereich, wo ich alleine vor Gott stehe, wo klar wird, warum habe ich was getan. Ich meine, der Mensch ist da auch teilweise überfordert, weil er nicht immer in die Tiefe seines eigenen Ichs schauen kann. Das sind also viele Winkel wohl im menschlichen Herzen, wo wir selbst gar nicht richtig reinschauen. Aber im Licht der Liebe und Wahrheit Gottes ist das möglich, also sich da wirklich tiefgehend zu erforschen. Und zwar streng, dass man der Wahrheit verpflichtet ist, aber eben auch liebevoll und barmherzig, weil es ja um Heilung geht, um Wachstum in der Liebe, nicht um Aburteilung, sondern dass man ja mit Gott ins Reine kommt, dass man im Guten weitermachen kann, Fehler, Vergehen überwindet, ablöst und eben einen Neuanfang mit Gott macht. Und deswegen ist die Gewissenserforschung unerlässlich. Natürlich ist es so, dass die verschiedenen Menschen auch von der Altersgruppe her, ich denke jetzt an Erstkommunionkinder, an Firmlinge, an Erwachsene, alte Menschen, oder auch von der Intelligenz her oder andere Umstände, ja, dass da die Kirche auch immer Hilfen gegeben hat, also Beichtspiegel und anderes, auch die Lektüre der Heiligen Schrift. Der eine ist fähig, sehr selbstständig in sich zu gehen und sich zu erforschen. Andere brauchen dann wirklich eine Leitlinie, eine Reling quasi, an der sie voranschreiten können, um wirklich abzuklopfen, was ist wirklich in meinem Inneren los gewesen, was hat mich wirklich bewegt. Nicht nur das Äußere der Taten, der Guten wie der Bösen, sondern auch dieses Innere muss im Lichte der Wahrheit auf der Ebene des Gewissens geprüft werden, erforscht werden.
Und wie Sie sagen, die Kirche gibt da mehrere Hilfestellungen, unzählige Beichtspiegel. Natürlich auch im Gotteslob gibt es da entsprechende Passagen, wenn man da Hilfe braucht. Da ist man nicht allein. Wir sprechen heute über das, was so auf der Seite desjenigen, der umkehrt, der das Bußsakrament empfängt, denn so von der Kirche als wesentliche Schritte gelehrt wird. Da haben wir jetzt über die Reue gesprochen. Zwei Dinge müssen wir noch ansprechen, nämlich die Beichte, das Bekenntnis, das lautgesprochene Bekenntnis und dann auch noch das Bußwerk. Das machen wir in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich und zwar gleich nach der Musik. Jetzt lassen wir das Gehörte erstmal ein bisschen sacken in der Musik und dann geht es hier weiter mit dem Bekenntnis, also der Beichte und dem Bußwerk. Bei Radio Horeb und Radio Maria geht es um das Sakrament der Buße und was denn auf Seiten desjenigen, der dieses Sakrament empfängt, denn so alles von der Kirche gefordert wird, was da so dazugehört. Wir haben zunächst mit unserem heutigen Referenten Pfarrer Dr. Achim Dittrich über die Reue gesprochen, von der Gewissenserforschung, davon, wie es eben auch zum Beispiel eine vollkommene Reue gibt aus Liebe und dann eine, wie die Kirche das nennt, eher unvollkommene, nämlich einfach aus Furcht und dass das Ganze eben dazu dient, diese Reue, diese Gewissenserforschung und die ganze Umkehr eben, um in der Liebe zu wachsen, um die Barmherzigkeit Gottes zu erfahren. Und da sind wir, Pfarrer Dittrich, jetzt bei einem Problem, das immer wieder auftaucht, immer wieder benannt wird, nämlich die Beichte. Also, dass diese Reue, auch wenn sie innerlich so sehr vollkommen ist, wirklich auch aus Liebe dann geschieht. Und wenn ich mich ja freue über die Barmherzigkeit Gottes, dankbar bin dafür, dass er mir vergibt. Die Kirche sagt schon, ich muss das beichten. Ich muss zu einem Priester gehen und das nochmal laut und deutlich vernehmbar zur Sprache bringen, Sprache werden lassen. Warum ist das eigentlich so? Warum legt die Kirche da so einen Wert auf nochmal das gesprochene Bekenntnis?
Ja, das ist letztlich eine Grundbedingung des Menschlichen, dass der Mensch A nie für sich alleine existiert, sondern wesenhaft verwiesen ist auf das Gegenüber. das Dialogische und er ist das sprechende Wesen. Also das sinnhaft sprechen kann, sich artikulieren kann. Und das gehört also zu den Grundvollzügen des Menschseins überhaupt und gehört auch in den Glauben an Gott mit hinzu. Gott spricht zu uns. Jesus Christus selbst ist das Wort Gottes. Wir sind Hörer des Wortes und fähig, aber auch Antwort zu geben. Und das ist bei unserem ganzen Glaubensgeschehen in der Kirche, im Gottesdienst, in den Sakramenten, ist immer eben nicht nur Zeichen, nicht nur irgendeine Handlung, sondern immer das Wort, und zwar das gehörte wie das beantwortete Wort, wesentlich. Und deswegen kann das auch in der Beichte nicht fehlen. Es ist ganz wesentlich, dass der Mensch eben ausspricht, was er erkannt hat. Was nur gedachter Sinn oder Gedanke ist, das ist noch nur eine halbe Wirklichkeit. Volle Wirklichkeit wird etwas erst, wenn ich es ausspreche und einen Hörer habe. Der Hörer, das ist Gott, der aber effektiv repräsentiert wird durch den geweihten Priester, durch den bevollmächtigten Priester. Er ist ja für Gott der Hörer dieses Bekenntnisses. Jeder, auch jeder Nichtchrist, weiß, dass wenn einen innerlich etwas bewegt und umtreibt, dann will das Ausdruck haben. Sei es Freude und Glück, dann jubelt man, dann will man sich mitteilen, will das erzählen. Wenn man Angst hat, dann sucht man die Gemeinschaft von jemand und braucht Unterstützung und Trost. Und wenn man etwas angestellt hat, weil ja der Mensch Geschöpf Gottes ist, jeder Mensch und auch ein Gewissen hat, treibt es den Menschen um. Er will das, was er als falsch erkannt hat, will er irgendwie auch loswerden, will es aussprechen. Das sind eigentlich menschliche Grundbedürfnisse und dem trägt also das Sakrament der Beichte Rechnung. Dass es also zur Vollgestalt gehört, Schulderkenntnis, eben auch die Aussprache, das Benennen der Schuld, dann erst wird es voll und ganz konkret, dann ist es auch wirklich ernst und gültig, dass ich ins Wort bringe, was ich getan habe und dass es auch gehört wird, dass eben nicht ich das mit mir alleine ausmache. Der Punkt ist ja auch, dass ich nicht wirklich abschließend beurteilen kann, ob ich richtig bin in meiner Erkenntnis. Also es ist eben nicht nur einfach ein stummes Zuhören eines Priesters und dann gibt er seinen Segen noch dazu, sondern der Priester muss ja mit Verstand zuhören, muss das Bekenntnis annehmen, muss im Prinzip auch klären, also sich vergewissern, dass Reue da ist, also die Erkenntnis und die Reue und auch der Wille zur Verhaltensänderung und zur Genugtuung. Ja, und dann je nachdem, was vorgefallen ist, muss im Prinzip der Priester auch ein Urteil fällen. Wir haben das Wort jetzt noch nicht erklärt, Pönitent, ne, die Akte des Pönitenten. Pönitent kommt von Pöna, vom lateinischen Wort für Strafe. Also wenn man das eigentlich übersetzt, Pönitent heißt der zu Strafende. Also das ist so ein kleines Gerichtsspiel, das da stattfindet in der Beichte. Der sich seiner Schuld bewusste, trägt seine Schuld vor. Der Priester hat eine richterliche Aufgabe, von dieser Schuld loszusprechen. Deswegen hat der Priester nicht nur die Weihe, sondern auch die Beauftragung, die Bevollmächtigung des Bischofs, dieses Amt wahrnehmen zu dürfen. Eine Bevollmächtigung, die ja Jesus Christus ganz ausdrücklich den Aposteln übergeben hat. Was ihr auf Erden lösen werdet, das ist auch im Himmel gelöst. Was ihr auf Erden binden werdet, das ist auch im Himmel gebunden. Es gilt also nicht nur für Petrus, sondern es wird auch den Aposteln allgemein anvertraut als Vollmacht der Sündenvergebung. Das ist also ein ganz hohes Gut, das den Aposteln im Anfang der Kirche da anvertraut wurde und das über die Bischöfe und die Priester eben heute weitergegeben wird und wahrgenommen wird. Deswegen muss es ausgesprochen werden und muss dem Urteil des Priesters letztlich unterstellt werden. Je nachdem, wie gut das Bekenntnis ist, wie klar und deutlich, entsprechend kann der Priester dann reagieren und die Dinge klären und dann eben auch die Absolution erteilen, die Lossprechung. Aber das Bekenntnis muss auch klar und deutlich sein. Gibt es bei Shakespeare die schöne Stelle, wer in Rätseln beichtet, wird auch in Rätseln losgesprochen. Eine Beichte ist zuallererst, also eine sakramentale Beichte, ein klares Bekenntnis, also ohne Verschnörkelungen, ohne drumherum, auch ohne Rechtfertigung, Entschuldigung, sondern es sollte eigentlich eine saubere Beichte, sollte in klaren Aussagesätzen stattfinden, sollte nicht unbedingt einfach Formel sein, wie es früher manchmal war, ich habe nach dem Beichtspiegel. Aber richtig ist, dass die Sünde klar benannt werden muss, auch in ihrer Qualität, in ihrem Umfang, in ihrer Zurechnungsfähigkeit, also ob man voll und ganz bewusst war, was man dann tut und. Also so ganz, es ist eine recht nüchterne Angelegenheit, wie vor Gericht müssen die Gründe und alles muss auch benannt werden. Man sollte es eigentlich also nicht über Gebühr verkürzen, aber auch nicht über Gebühr ausbreiten. Also es ist schon eine gewisse Anstrengung, ordentlich zu beichten, ordentlich vorzutragen. Und wenn es zu wenig ausführlich ist, meldet sich der Priester schon und sagt, das ist aber jetzt noch unklar, wenn es um den Sachverhalt geht, den der Priester ja bewerten muss. Ja, also das sollte man nicht vergessen. Die Beichte ist also nicht nur, dass der Gläubige also von sich aus was ausspricht und das wird gehört und wird dann abgesegnet, sondern es hat wirklich einen juristischen, kirchenrechtlichen Rahmen. Es wird auch also wirklich von höchster Warte her dann die Schuld vergeben, die Sünde aufgehoben. Und das ist eine ganz große Sache, ne? Weil nur Gott kann Sünden vergeben. Ich vergebe mir die nicht selbst, sondern Gott vergibt sie.
Da haben wir wieder das Stichwort gehört, Klarheit. Das Ganze muss auch nicht einfach nur aus einem Gefühl heraus entspringen, sondern das hat auch viel mit Einsicht, also auch mit vernünftiger Einsicht, mit Klarwerden auch zu tun. Gerade Pfarrer Dietrich, wenn ich jetzt nicht so häufig beichte oder eben damit nicht so so richtig vertraut bin, manchmal hilft ja auch bei der Klarheit einfach mal schlicht sich ein Zettelchen zu nehmen und eine Notiz, einen Stichpunkt aufzuschreiben oder so. Könnte ja in dem Fall sicherlich durchaus auch helfen, gerade wenn jetzt vielleicht ein größerer Ballast so auf mir liegt und ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll, dass man sich vielleicht so Stichpunkte macht, bevor man in die Beichte geht.
Ja, das ist eine konkrete Hilfe, dass man sich so wirklich so einen Beichtzettel macht, je nachdem, wie umfangreich die Beichte eben ausfällt, ob man schon lange nicht mehr war und da einiges zusammengekommen ist oder ob man eben regelmäßig geht. Man sollte bei der Beichte halt wirklich versuchen, vollständig zu beichten, also dass man nichts weglässt. Klar, wenn man etwas völlig vergessen hat oder das ist dann auch eher Sache des Psychischen, dass man irgendetwas verdrängt, gut, dann kommt das nicht. Aber alles, was man wissentlich und willentlich im Blick hat als Sünde, muss man wirklich auch beichten. Darf da auch nicht irgendwie Angst haben. Also der Priester denkt jetzt schlecht von mir. Man muss in der Situation einfach klar haben, der Priester ist hier Stellvertreter Jesu Christi und ich spreche zu Gott. Also am besten vergisst man, dass da ein Mann nebendran sitzt, also je nachdem, wie die Beichte abläuft, im Beichtzimmer oder im Beichtstuhl. Aber man sollte eigentlich von der Hauptvorstellung klar haben, ich spreche zu Gott, ich spreche vor Gott diese Dinge aus. Es sollte vollständig sein, also ich sollte nichts verheimlichen aus irgendeiner Scham heraus. Es muss klar sein, vollständig, ja, das denke ich, sind so die wesentlichen Dinge.
Reue und Beichte, darüber haben wir in dieser Sendung schon gesprochen, viel gehört von Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. Und über eine Sache, die zur Vollständigkeit des Empfangs des Bußsakramentes gehört, gehört die sogenannte Genugtuung, also das, was wir unter Bußwerk kennen. Wenn dann der Priester sagt, bete dann ein Vater Unser und ein Gegrüßet seist du Maria oder schau im Gotteslob mal das und das an und was es da so alles gibt. Diese Genugtuung, dieses Bußwerk, Herr Pfarrer, was ist das genau?
Ja, der Pönitent als zu Strafender, wenn man es vom juristischen Jargon her betrachtet, bekommt eben seine Strafe. Heute formuliert man das natürlich alles anders und sagt, das ist also eine Hilfe zur Heilung. Das ist auch richtig. Das sind also verschiedene Betrachtungsweisen, die alle ihre Richtigkeit haben. Ja, das eine ist, ich meine, dessen darf man sich sicher sein. Also wenn man gebeichtet hat und der Priester hat einem die Absolution gegeben, auch wenn es wirklich was Schlimmes war, dann ist von Gott her die Schuld, die Sünde aufgehoben, vergeben. Aber die Sache steht natürlich in der Geschichte, also es ist nicht so, dass sie jetzt quasi gelöscht und wegretuschiert werden könnte. hat auch ihre Auswirkungen in der Geschichte. Also jede böse Tat zieht ihre Kreise, genauso wie jede gute Tat ihre Kreise zieht. Das gilt für mein Umfeld und die Betroffenen meines Handelns oder Unterlassens. Das gilt auch für mich selbst. Ne? Jede Sünde ist ja ein Verstoß gegen Gottes Ordnung, ist ein Verstoß gegen Gottes Liebe, ja, ist Lieblosigkeit. Und das verletzt, es beleidigt Gott und verletzt mich selbst. Ich werde dabei also beschädigt und verletzt, und das muss heilen. Diese Heilung, das geht nicht auf einen Schlag, das ist also mit der Absolution nicht schlagartig da, sondern man muss darauf achten, dass man diese Sünde, dieses Fehlverhalten möglichst beendet. Also die Absicht muss auf jeden Fall da sein, dass ich das nie wieder tun möchte und dass ich davon loskommen möchte. Das muss auf jeden Fall da sein, dieser Wille, diese Absicht. Das ist das eine. Und dann die vorhandenen Verletzungen müssen eben auch geheilt werden. Und dazu braucht es Heilhandlungen, da braucht es auch Zeit dazu. Also ich kann da nicht so sagen, so alles hinter mir und jetzt passiert nichts mehr. Je nachdem, um was es sich handelt, muss man dann eben auch zum Beispiel auf was Gutes dagegen setzen. Also wenn zum Beispiel ich in der Familie, Ehepartner oder gegenüber den Kindern, Verwandten, irgendwie mich übel verhalten habe, dann ist es eine Sache, dass ich das mit Gott ins Reine bringe, aber ich muss auch versuchen, das in der Familie wieder gut zu machen, durch eine Entschuldigung, durch eine gute Tat, irgendwas Besonderes. Also man muss auch irgendwie einen Ausgleich schaffen, die bösen Momente ausgleichen durch extra gute Momente. Das kann sehr unterschiedlich aussehen, so ein Bußwerk. Also das ist immer im Ermessen des Priesters. Dieser Standard, beten Sie einen Rosenkranz oder einen Vaterunser, das ist meines Erachtens zu wenig. Also das gehört zu jeder Beichte dazu, dass man also nach der Beichte nicht sofort wegspringt und wieder in den Alltag übergeht, dass man also die Beichte nachklingen lässt, ein Dankgebet spricht für den Empfang dieses Sakramentes und auch einfach noch ein bisschen im Gebet bleibt. Aber als richtiges Bußwerk, finde ich, sollte etwas sein, was der Tat entspricht. Also wie gesagt, bleiben wir bei dem Beispiel, ich habe meinen Ehepartner schwer beleidigt oder hintergangen, dann reicht ein Vaterunser jetzt in der Kirche oder ein Rosenkranz reicht da nicht aus, sondern ich muss dann wirklich versuchen, wie gesagt, mich zu entschuldigen oder Partner oder den Kindern oder je nachdem etwas Gutes zu tun. Also das Vergehen ja so gut wie möglich wieder gut zu machen und eben auch in die andere Richtung zu wirken. Priester haben da eigentlich früher viel, viel stärker gewichtet und auch größere Bußwerke aufgetragen. Das weiß nicht genau, wann das aufgekommen ist, dass man das immer mit ein paar Gebeten dann erledigt hat. Gut, bei lässlichen Sünden mag das ausreichend sein, aber bei schweren Sünden. Also früher war zum Beispiel so, dass wenn jemand einen Totschlag begangen hat oder gar einen Mord, dann hat man ihn wirklich nach Santiago de Compostela geschickt. Also das bedeutete monatelange Reise, vielleicht ohne Wiederkehr. Also man hat auch wirklich Bußwerke aufgetragen, die existenziell dem in etwa entsprochen haben, was man angestellt hat. Das ist eigentlich dann auch vom Gerechtigkeitsempfinden, von dem Persönlichen, glaube ich, angebracht. Man hat schon ein Gefühl dafür, was man angestellt hat, was für ein Schaden entstanden ist. Ja, ich glaube, das ist auch ein natürliches Bedürfnis, wieder Gutmachung leisten zu wollen. Gott braucht es nicht, aber für unsere menschliche Ordnung ist es nötig und auch für die Heilung des Seelischen.
Das war eine Sendung über die sogenannten Akte des Pönitenten, also über die Reue, über das Bekenntnis in der Beichte und auch die Genugtuung, das Bußwerk, was einem im Rahmen des Bußsakramentes dann auch auferlegt wird. Diese Sendung gestaltete Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er war heute unser Gast. Er ist Pfarrer in Otterberg bei Kaiserslautern. Das ist im Bistum Speyer. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich gibt es davon CD und Podcast. Wie das alles geht, steht auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Ihnen allen viel Freude hier im weiteren Programm und gottesreichen Segen. Und damit gehe ich auch jetzt nochmal zu Pfarrer Dittrich. Danke Ihnen, Herr Pfarrer, für diese Sendung, dass Sie hier Rede und Antwort standen, uns dahin geführt haben. Und natürlich bitten wir Sie auch heute zum Abschluss dieser Sendung um den Segen.
Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du hast uns erlöst aus Sünde und Tod. Wir danken dir für das Erbarmen Gottes, das du uns bringst und auch heute bringen möchtest, für die Versöhnung und Heilung, die du uns schenken möchtest. Wir bitten dich, mach uns fähig, mach uns willens, diese Gaben, diese Heilung anzunehmen. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.